Von Bullen und Bären, der Podcast des Börse Express. Powered by Dadat Bank. Bevor es losgeht, beachten Sie bitte unseren Disclaimer auf dad.at/podcast. Risikohinweis: Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information, sind ohne Gewähr keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich um keine Anlageberatung.
Herzlich willkommen zu Von Bullen und Bären, dem Podcast von Börse Express, powered by Dadat Bank rund ums Thema Geldanlage. Mein Name ist Robert Gillinger, ich bin Chefredakteur des Börse Express und mir zur Seite sitzt, wie so oft, Ernst Huber, Mitglied des Vorstands der Schellhammer Capital Bank und dort etwa für die Onlinebank Dadat verantwortlich. Hallo Ernst.
Robert, grüß dich, servus.
Studiogast ist heute Carsten Stork. Hallo Carsten.
Hallo Robert, vielen Dank für die Einladung.
Carsten ist seit mehr als 25 Jahren im Börse- und Finanzbereich tätig, war Händler an der deutschen Terminbörse, nennt sich heute Eurex, war bei der Dresdner Kleinwort Bensen, ist Buchautor und betreut zum Beispiel den Börsedienst CS Investor. CS ist jetzt wahrscheinlich kein großes Geheimnis und war vor mehr als 10 Jahren Gründungspartner von CMCT Systems, wo mittels eines selbstentwickelten Algo-Trading-Strukturen mit Rohstoffen gehandelt wird. Wir haben also heute einen Derivate- und Rohstoffspezialisten zu Gast, was mich gleich zur Frage aller Fragen führt. Carsten, Gold, zuletzt ein Rekord von rund 3.000 US-Dollar je Unze. Was führte denn aus deiner Sicht zu dieser starken Performance-Kurssteigerung und stehst du für die weitere Zukunft jetzt eher auf der Seite der Bullen oder der Bären?
Also um die wichtigste Frage vorab zu beantworten, ich bleibe im Bullenlager, auch wenn wir über 3.000 Dollar sind. Ich weiß, dass die Luft da oben dünn wird, weil 3.000 eine psychologisch wichtige Marke war oder ist. Und der Anstieg, der ist auf viele Gründe zurückzuführen. Das Ganze beginnt eigentlich in der Pandemie 2020. Fakt ist, dass wir aktuell, und das ist das Wichtigste eigentlich, aktuell die Voraussetzungen, die zu diesem Goldanstieg geführt haben, die sind weiterhin gegeben. Das sind in erster Linie Zentralbankkäufe, die in einem Ausmaß stattgefunden haben, letztes Jahr und auch dieses Jahr schon wieder, die ungewöhnlich hoch sind. Und diese Nachfrage, besonders von diesen institutionellen Notenbanken, hat dazu geführt, dass wir einfach ein Niveau erreicht haben im Goldpreis, das auch mit der Finanzmarkttheorie in der Form nichts mehr zu tun hat. Weil ich glaube nicht, dass jemand geglaubt hätte, dass Gold über 3.000 geht bei der Zinslandschaft, wie wir sie momentan haben. Und da sieht man schon, dass Gold eigentlich immer noch ein Safe-Haven-Asset ist. Also die geopolitischen Krisen, die Käufe der großen Notenbanken, die haben dazu geführt, dass Gold wesentlich unterstützt bleibt. Zudem glaube ich, dass wir uns in die zweite Phase der Hosse in Gold bewegen. Also wir kommen in die zweite Phase der Hosse hinein. Die erste ist für mich jetzt abgeschlossen. Und damit bleibt Gold ein interessantes Objekt, das weiter steigen könnte, ein Anlageobjekt, hinsichtlich dessen, dass es ein Safe-Haven-Asset auch für den Rest des Jahres bleiben wird. Aber dass ich glaube, dass das Niveau so hoch ist, dass es wirklich schmerzhaft ist für manche Anleger auch und dass sie jetzt auf diesem Niveau nochmal beißen müssen. Und wie gesagt, wir befinden uns bestimmt im leicht überkauften Bereich, aber was mir fehlt beim Gold, und das sind eigentlich diese extremen Bewegungen, die wir in den Vergangenheiten immer wieder gesehen haben, dass Gold an einem Tag auch mal 5-6% machen kann und Silber dann 10-11% macht, und das fehlt mir. Es geht sehr geordnet nach oben. Es ist eine schöne Hosse, weil es sehr ruhig vonstatten geht mit wenig Volatilität. Und der nächste Schritt im Gold wird sein, dass wenn wir jetzt das neue All-Time-High, das wir heute wieder übrigens gerissen haben, wir sind bei 3025, glaube ich, aktuell, dass es von diesem Niveau eine erhöhte Volatilität irgendwann geben wird, weil die Leute einfach, wir werden sehen, dass Leute Gewinne mitnehmen, die von Anfang an dabei waren, und es wird Leute geben, die sagen, beim All-Time-High muss ich jetzt nochmal rein. Also ich bleibe positiv und ich glaube, dass Gold ein realistisches Potenzial bis auf 3500 Ende des Jahres.
Du bist jetzt einer der wenigen, ich sage Spezialisten, Rohstoffexperten, die das Wort Inflation nicht in den Mund nehmen, wenn sie rund um Gold sprechen.
Ja, ich glaube, dass Inflation, natürlich ist Gold ein als Safe-Haven-Asset auch ein Inflations-Hedge. Ja? Und die Inflation, das ist ein wirklich eigenes Thema. Ich glaube auch, dass die Inflation in den Markt zurückkommen kann, besonders in Europa aufgrund der Konstellation der politischen, die wir jetzt aktuell haben mit dem Sondervermögen, das geschaffen werden soll. Und Inflation ist auch ein Thema für mich, warum Gold fest ist. Aber wie gesagt, ich glaube, dass die fundamental anderen Gründe momentan gewichtiger sind. Ich glaube, das ist das, was ich gemeint habe, wie ich über die Loslösung der Finanzmarkttheorie des Goldpreises kurz erwähnt habe. Ich glaube, dass wir einfach in eine Region, in Sphären hineintauchen, wo es zu einer völligen Neubewertung des Goldes kommt. Und auch wahrscheinlich andere Edelmetalle.
Okay. Ernst sagt, euer Goldsparplan, derzeit wahrscheinlich vieles, nur kein Auslaufmodell. Sieht man da schon, dass Leute abziehen aufgrund des hohen Niveaus? Wird weiter eingezahlt natürlich? Wie schaut's aus bei euch?
Also es wird gar nichts abgezogen, es wird weiter eingezahlt, wir haben weiterhin neue Abschlüsse. Ist ja ganz spannend, wenn man etwas irrsinnig nach oben steigt. Sehr viele kommen dann immer relativ spät drauf, aber machen es dann trotzdem nicht. Und ich glaube, die Frage bei Gold ist ja auch immer, das ist für mich eine Art Versicherung. Und ich glaube, sehr viele Investoren oder Sparer im Goldsparplan sind eher die kleinere Beträge, die angespart werden, die sehen das als Versicherung, als ordentliche Beimischung. Und du kannst dich erinnern, Robert, ich habe das vor 15, 20 Jahren schon gesagt, ein kleiner Anteil des Vermögens, 15%, je nachdem, wie groß die Versicherung sein soll bei jemandem, gehört einfach in die Asset Allocation mit dazu. Ich glaube, das ist ja richtig gewesen. Und du hast vorher die Frage gestellt, Hürde 3000, kann man erinnern, im Jahr 2021 hat es geheißen, können wir die 2000er nachhaltig überschreiten. Mittlerweile sind wir auf 3.000 oder noch weiter zurück. Weiß ich nicht, das Jahr 2018, da haben wir mit den 1.500, da waren wir halb so hoch wie heute. Also schauen wir mal, wie es weitergeht. Das heißt, es gibt eine riesen Verunsicherung. Es wird viel Gold derzeit gekauft und ja, man besinnt sich ein bisschen so zurück in die gute alte Zeit, wo man einfach gesagt hat, Gold gehört mit dazu. Ich habe das immer schon so gesehen. Habe ich auch schon einmal erwähnt, wir haben im Jahr 2002 den ersten Goldinvestmentabend damals bei meiner damaligen Bank, die Direktbank, gemacht. Wir haben da den Roland Leuschel dabei gehabt und haben damals schon gesagt, Gold ist deutlich unterbewertet, das gehört als Beimischung einfach in ein Portfolio dazu. Soll jetzt keine Kaufempfehlung von mir sein, aber für mich ist das immer eine Art Versicherung, die einfach in der Asset Allocation dazugehört, nicht übergewichten, aber ein paar Prozentteil, glaube ich, sind noch nie ein Fehler gewesen.
Und die aktiven Selbstentscheider bei euch, arbeiten die verstärkt mit Goldprodukten?
Also wenn du jetzt Xetra Gold oder Commodities, also Fonds meinst in diesem Bereich, würde ich sagen, ja, ein bisschen über die ETCs, über die Exchange Traded Commodities, Goldfonds eher ein bisschen weniger, Xetra Gold auch ein bisschen. Das meiste passiert bei uns wirklich über den Goldsparplan, wo Monat für Monat einfach Beträge angespart werden und da ist auch mittlerweile ordentliches Volumen bereits im Tresor bei uns, bei Schellhammer Capital, weil wir lagern das physisch für unsere Kunden im Tresor bei uns.
Ich glaube, das ist auch wichtig, die physische Lagerung. Ich habe einmal geschaut, die ETF-Inflows im Februar diesen Jahres, die waren, glaube ich, wieder bei 9,5 Milliarden. Und das ist der größte Inflow gewesen, glaube ich, seit März 2022. Und die Anleger suchen bewusst, wenn sie über ETFs reingehen, suchen sie besonders Instrumente, die auch physisch hinterlegt sind. Also das war auch immer wieder eine Frage, die ich bekomme. Kann ich auch einen Gold-ETF kaufen, der nicht physisch hinterlegt ist? Und man sieht es auch an der Nachfrage im Markt, die Leute wollen physisch hinterlegtes Gold oder Produkte kaufen.
Ja, genau, sehen wir bei uns genauso. Und das physisch Hinterlegte, wie es bei uns ist, was im Tresor ist, hat noch einen Vorteil. Es ist steuerlich de facto nicht wie Käst auf Kursgewinne zu versteuern, sondern nach einer Behaltefrist von einem Jahr ist das Ganze auch steuerfrei. Und das ist noch einmal der riesige Vorteil bei dieser Variante auch. Ja. Das ist der Unterschied zu ETCs oder auch zu Xetra Gold. Die werden ja behandelt wie Wertpapier und bei physischem Gold haben wir hier gegebenenfalls auch einen steuerlichen Vorteil.
Diese Lagerung von Gold ist ja nur eines der Probleme, dass Anleger mit Investments in Rohstoffen haben, die eigentlich als Königsklasse des Tradings gilt, mit dem du dich ja beschäftigst, Carsten. Und Ernst, weil du vorher erwähnt hast, die Gewichtung von zum Beispiel Gold. Rohstoffe allgemein gelten ja sehr unterrepräsentiert in Portfolios. Gibt es eigentlich da in eurem Vermögenssparplan, habt ihr Rohstoffe, glaube ich, an sich ausgeschlossen, oder? Da ist es gar nicht drinnen.
Du meinst jetzt in der Online-Vermögensverwaltung. Ja, da sind sie ausgeschlossen, weil die Vermögensverwaltung ausnahmslos über ETFs passiert. Wir haben damals ETCs nicht mit dazugenommen. Ob das jetzt richtig oder falsch ist, kann ich jetzt gar nicht beurteilen. Unsere Variante haben wir damals so gezimmert und da sind sie nicht drinnen, aber natürlich haben bei uns Kunden die Möglichkeit, in Exchange Traded Commodities anzusparen, ob das Gold ist oder andere Commodities, diese Möglichkeit gibt es. Natürlich auch die Möglichkeit, all diese Produkte über diverse Börsen oder auch außerbörslich als Einmalinvestment zu erwerben. Auch diese Möglichkeit gibt es natürlich.
Aus den Seminaren heraus, die ihr macht, warum sind denn Anleger, ich sage ein bisschen verschreckter, in diesem Bereich zu investieren? Sind es denn so Dinge wie Contango, Backwardation, die einen abschrecken? Einfach Dinge, die es am normalen Aktienmarkt nicht gibt?
Ich habe mir jetzt schwer dazu was zu sagen, ja, aber vielleicht, ja.
Oh. Carsten, hast du da irgendwie?
Bei mir ist es so, ich mache zweimal im Monat ein Webinar für das Bankhaus Vontobel zum Thema Rohstoffmärkte im Check. Einmal in Frankfurt und einmal in Zürich. Was ich feststelle, ist also Fragen wie Contango und Backwardation, da sind wir schon in der zweiten Stufe der Evolution zum Rohstoffinvestor oder Händler. Ich glaube, diese Angst, die kommt in erster Linie daher, dass Rohstoffe oftmals in den Medien als Teufelszeug dargestellt werden, weil sie oftmals nur in den Medien vertreten sind, wenn es irgendwelche spektakulären Bewegungen nach oben gegeben hat, meistens. Siehe Kakao, $12,000, nicht? Das ist dann ein Thema für die Medien. Was passiert mit Schokolade? Was passiert mit Sprüngli? Was passiert mit Kolbaut? Also es ist eine sehr negative Darstellung in den Medien. Bekomme ich oft zu hören, dass es auch eine ethische Frage ist, mit Rohstoffen zu handeln. Und das Zweite ist, ich glaube, dass viele Leute einfach den Zugang zum Thema deswegen nicht finden, weil es im Weiterbildungsbereich, im Rohstoffsektor die letzten 15 Jahre eigentlich nichts gibt, wo man sagen kann, das ist wirklich gehaltvoll, da kann man sich jetzt mal informieren oder man kann gezielt irgendwo hingehen. Ich glaube, also, es ist ein Informationsproblem, ein generelles, weil die Information nicht da ist. Das ist eine Entwicklung, die wir seit sicher 10, 15 Jahren beobachten, ganz einfach deswegen, weil in der Vermögensverwaltung an sich, besonders in Europa, viel Regularien dazugekommen sind, auch viel eingespart wurde und dass der typische Bankberater oder der typische Berater, was so der Anknüpfungspunkt eines Retail-Anlegers wäre, dass er mal fragt im Bekanntenkreis, wie machst du das, wo kann ich denn da hin? Und dann würde man wahrscheinlich zur Bank gehen und da gibt es auch diese Kompetenz und das Know-how nicht mehr. Es ist ein sehr spezielles Gebiet. Es ist ein stark wachsender Markt. Du hast vorhin die Frage gestellt, wie man die Allokation sieht. Also im Jahr 2022, im Oktober, waren wir bei einer weltweiten Allokation im Rohstoffbereich von knapp 2,5%. Also 2,5 aller Assets weltweit sind in Rohstoffe angelegt. In einem normalen Rohstoffzyklus von steigenden Märkten, also wir sprechen jetzt nicht mal unbedingt über den Superzyklus, der möglicherweise kommen könnte, ist es so, dass diese Allokation bei den Asset Managern auf ca. 10% erhöht wird. Also wir haben hier einen Aufholbedarf von mindestens 7,5% weltweit. Und diese natürlich wachsende Nachfrage trifft auf ein extrem enges Angebot. Und du hast es ja angesprochen, auch im Gold wird das Angebot enger, ja, weil einfach weniger physische Verfügbarkeit da ist, wenn es gekauft wird im Markt. Und das ist ein Phänomen, das sehen wir, diese strukturellen Veränderungen sehen wir in vielen Rohstoffen. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal die Soft Commodities nehmen, ich habe es angesprochen, Kaffee, Kakao, Orangensaft, diese Produkte sind ja fast schon in einem Superzyklus drinnen. Also Kaffee hat ein neues All-Time-High gemacht, Kakao hat ein neues All-Time-High gemacht. Die Märkte korrigieren natürlich auch wieder, wie wir es jetzt im Orangensaft gesehen haben, aber fundamental und strukturell bleiben die Probleme bestehen und werden bei erhöhter Nachfrage einfach noch gravierender, weil das Angebot eben nicht endlos erhöht werden kann.
Dann wollen wir den Markt etwas greifbarer machen, wenn er für die meisten Anleger nicht so richtig greifbar ist. Und eine Zahl möchte ich nur einwerfen aufgrund Gewichtung im Portfolio. Mein Beispiel wäre hier Vitol. Bekannt ist vielleicht die Tochter Glencore, aber dieser Rohstoffhändler erzielt einen jährlichen Umsatz von 400 Milliarden Euro. Das klingt jetzt sehr nach einmal Apple. Apple ist sicher in den meisten Depots etwas stärker, also da drinnen. Carsten, aber um das Ganze jetzt greifbarer zu machen, Gründer von CMTC-Systems und so weiter, warum glaubst du eigentlich, Rohstoffpreisentwicklungen in Algorithmen fassen zu können? Was gibt's denn da für Beispiele an, ich nenne es jetzt Zusammenhänge, wie zum Beispiel Saisonalitäten?
Das ist eine sehr interessante Frage. Ich habe damit angefangen, eigentlich deswegen das algorithmische Trading in Rohstoffmärkten auszuprobieren, weil der Zugang, und das klingt jetzt vielleicht komisch, aber der Zugang zu den Rohstoffmärkten ist relativ einfach, wenn du jetzt nicht unbedingt ein Kapital von 1 Million zur Verfügung hast, sondern du kannst da auch schon mit 500.000 gut mitarbeiten. Und wir haben damals in der Phase, wir kamen damals aus der Bank und algorithmisches Trading war damals natürlich auch bei der Execution sehr gefragt. Und ich habe damals mit dem Partner mir die Frage gestellt, ob es Pattern gibt, also Muster gibt in den Rohstoffmärkten, die mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit immer wieder auftreten. Also wir haben historische Daten genommen, wir haben Wahrscheinlichkeiten ermittelt, Saisonalität hast du genannt, ein super Beispiel. Wir haben dann festgestellt, unter anderem, dass die saisonale Entwicklung in den Metallen gegen Jahresende und erstes, zweites Quartal eines Jahres immer sehr, sehr positiv ist. Und diese Beobachtungen haben wir in Algorithmen gefasst und diese Algorithmen haben selbstständig 25 Rohstoffmärkte abgesucht und haben uns dann darauf hingewiesen, hier gibt es ein Signal und hier gibt es kein Signal. Also die Herangehensweise war jetzt weniger zu sagen, ich versuche damit so viel Geld wie möglich zu verdienen, sondern ich versuche mal Opportunitäten zu finden auf einem algorithmisch basierten Code. Und das hat funktioniert. Wir haben das dann teilweise auch mit Co-Located Servern im Sekundenbereich an Börsen gehandelt. Die Sache mit dem algorithmischen Trading ist, wenn du eine Ineffizienz findest, dann wird die relativ schnell vom Markt ausgeglichen, auch in den Rohstoffmärkten. Das dauert meistens so 6 bis 18 Monate, bis sowas dann wieder verschwindet. Also es ist ein sehr, sehr, sehr kurzfristiges Geschäft. Du musst immer dranbleiben. Und ich verwende diese Algorithmen heute bei meinem Trading immer noch, habe aber das Trading dahingehend umgestellt, dass ich die Algorithmen nur noch als Signalgeber verwende und nicht mehr als automatische Execution in den Märkten. Es ist ein Faktor von insgesamt 4 Faktoren, die ich mir anschaue, wenn ich mir ein Trade-Setup bewerte.
Dann kommen wir vielleicht gleich zu diesen anderen 3 weiteren Faktoren. Fondo hat dir ein Partizipationszertifikat auf deinen Dynamic Commodity Index aufgelegt. Wie ich seit heute weiß, wurde dieses Produkt bei uns von den Lesern und Emittenten auch zum Produkt des Monats gewählt. Herzlichen Glückwunsch dazu.
Das ist ja toll. Super, vielen Dank. Das freut mich.
Ist ein Produkt, das Long und Short gehen kann. Ist ein bisschen anders als normalerweise. Und bevor wir jetzt zu jenen Märkten kommen, in denen du Long bzw. Short bist, vorab ein: Warum landet denn so ein Rohstoff bei dir überhaupt im Portfolio? Den Marketingunterlagen lese ich etwas von einer Storyline-Komponente. Dazu jetzt vielleicht einmal ein praktisches Beispiel.
Gerne. Also das praktische Beispiel mache ich aktuell. Also wir suchen uns immer Makrothemen für die nächsten 3 bis 6 Monate raus. Es ist ja so, der DCX, den du angesprochen hast, der gemeinsam mit dem Bankhaus Vontobel an der Schweizer und der deutschen Börse gelistet wurde, ist ein dynamischer Index. Also der wesentliche Unterschied zu einem normalen Index ist, dass ein normaler Index ja immer im Nachhinein angepasst wird. Sprich, wenn du jetzt einen Rohstoffindex hast, dann hast du meistens in den Rohstoffindizes und damit auch in den ETFs zum Beispiel eine relativ hohe Gewichtung im Crude Oil, weil Crude Oil hochgewichtet wird, weil es einfach so liquide ist und einen wesentlichen Anteil hat. Und wir haben uns jetzt überlegt, wir machen es so beim dynamischen Commodity Index, dass wir quasi die Themen auf Makrobasis für die nächsten 3 bis 6 Monate festlegen. Das ist die sogenannte Storyline. Aktuell ist das der steigende Euro-US-Dollar. Also unser Makro-Case für das Jahr 2025 ist ein steigender Euro-US-Dollar. Das haben wir sehr genau analysiert. Da kann man auch gerne mal die Analyse nachlesen oder eines der Webinare besuchen. Aber wir gehen davon aus, dass der Euro-US-Dollar, dass die nächste Marke von 1,12 und dann vielleicht sogar gegen Jahresende auf 1,20 steigt. Die Beweggründe sind vielfältig. Ja. Ein wesentlicher Grund ist die Genehmigung des Sondervermögens Ende dieser Woche, wenn das durch den Bundesrat geht. Dann gehen wir davon aus, dass das für den Euro ein Kursfeuerwerk sein wird für den Rest des Jahres. Warum? Naja, wir können das vergleichen. Man hat ja gesehen, dass der Renditeanstieg vor 2 Wochen im deutschen Bund-Future der größte seit 1990 war, seit der Wiedervereinigung in einem Tag. Und wir sind in einem ähnlichen Szenario drinnen. Warum ist das damals so gestiegen? Weil eben Deutschland durch die Wiedervereinigung viel, viel Geld in den Markt bringen musste, um das zu finanzieren. Und das wird die Europäische Union auch machen müssen die nächsten Jahre, um diese Rüstung zu finanzieren. Zusätzlich kommt in Deutschland noch die Infrastruktur und das Sondervermögen für den Infrastrukturfonds dazu. Dazu, um mal zu zeigen, wie viel das ist. Ja, Vossloh ist eine deutsche Midcap-Aktie, die Eisenbahnschienen macht. Die war im Hype jetzt, glaube ich, mal 16% an einem Tag besser. Das ist eine der langweiligsten Aktien normalerweise. Also no offense, aber Eisenbahnschienen sind ja nicht der Kracher. Aber da sieht man, was die Leute an Spekulationen in dieses Sondervermögen hineinsetzen. So, das ist der Ausgangspunkt für mich. Da könnte ich stundenlang drüber sprechen, warum ich glaube, dass das so passieren wird dieses Jahr. Und aus diesem Makrokurs, aus dieser Storyline leiten wir dann individuelle Auswirkungen für einzelne Rohstoffe ab. Und das ist jetzt so, dass wir natürlich aufgrund der Aufrüstung in Europa sehr, sehr stark davon ausgehen, dass die Industriemetalle sehr im Fokus bleiben werden, weil es ganz einfach ist. Also wir haben ja nicht, wir greifen ja nicht auf ein bestehendes Heer zurück und sagen, wir schicken jetzt irgendwie 10.000 Panzer in die Ukraine oder dorthin, sondern das muss ja dann letztendlich eingekauft werden oder eben neu produziert werden. Und damit wird die Nachfrage gerade nach Kupfer, gerade nach Aluminiumstahl, die wird sicherlich hoch bleiben. Also das ist der Base Case, ein steigender Euro, und dann gehen wir in die Mikroszenarien hinein. Und bei den Mikroszenarien ist es so, dass wir in erster Linie dann uns den fundamentalen, also die fundamentale Story im Rohstoff anschauen. Ja, einer meiner Lieblingspicks aktuell ist Kupfer. Kupfer profitiert natürlich von einem steigenden Euro. Und Kupfer ist auch deswegen so stark nachgefragt, weil es schon seit Jahren ein Defizit im Markt gibt. Das Angebot kann die Nachfrage nicht mehr befriedigen. Jetzt kommt diese zusätzliche Nachfrage aus Europa dazu. Also für mich ist das nachvollziehbar, dass Kupfer ein neues All-Time-High dieses Jahr machen kann. Also wir sind ja nicht weit weg, ich glaube maximal noch 10%. Und so analysieren wir die Dinge. Das heißt, wir versuchen nicht wie in einem normalen Index im Nachhinein die Anpassung vorzunehmen, sondern wir versuchen es zu antizipieren. Das heißt, wir suchen uns genau jene 5-6 Rohstoffe heraus, die nächsten 3-6 Monate volatil sind. Und dann bin ich bei Long-Short. Natürlich sagt mir der Makro-Case, dass ich jetzt nicht gegen den Euro handeln möchte und vielleicht jetzt auch nicht unbedingt eine Short-Position eingehen will, aber da sind wir dann bei diesen Übertreibungen, wo wir uns dann auch die Möglichkeit geben, mal technisch zu handeln, das machen wir auch ganz gerne, und mal kurzfristig zu handeln. Ein Beispiel wäre, wir waren zum Beispiel Crude Oil jetzt Short im Januar, Februar. Das hat uns sehr geholfen, weil dadurch sind die Rohstoffindizes haben überproportional nach unten verloren, weil eben der Ölpreis gefallen ist. Und wir haben über unseren DCX noch durch den Short verdient. Das heißt, wir haben doppelt outperformed. Und das sind so die Dinge, das ist so die Flexibilität, die du in so einem Zertifikat, es ist ein aktiv gemanagtes Zertifikat, die du hast. Also du bist flexibler, und wir fühlen uns mit dieser Strategie, wie wir sie verwenden. Also die anderen drei Kriterien sind dann eben die fundamentale Analyse des Rohstoffs. Wir schauen uns die Commitment of Traders Daten an, wöchentlich in den USA natürlich. Wir schauen uns Saisonalitäten an, und dann schauen wir uns noch das technische Gesamtbild an, und das ist das Letzte, was wir machen. Also der Trade an sich, der findet nur statt, wenn die Analyse so ausreichend ist, dass wir sagen, wir haben genug Informationen, dass wir glauben, dass wir unsere Wahrscheinlichkeit auf weit über 50% heben. Und dann wird es gehandelt.
Okay. Das heißt, an sich, ihr habt keine Benchmark, gehe ich einmal davon aus?
Eigentlich nicht, nein. Also wir benchmarken uns ganz gern, weil Retailer benchmarken sich ganz gerne gegenüber dem DAX in Deutschland. Ist jetzt nicht so sinnvoll bei Rohstoffen, aber man kann eigentlich als Benchmark nehmen, was man möchte, weil ich bin da eigentlich, also das Produkt ist so ausgelegt, dass es eine kontinuierliche Performance machen soll. Ja? Und also ich habe auch den Anspruch an mich, das ist mein Anspruch an mich, dass das ein aktiv gemanagtes Zertifikat ist, das gewisse Opportunitäten im Markt einfach nicht außer Acht lassen soll.
Um das Ganze vielleicht noch ein bisschen greifbarer zu machen, jetzt ist deine Storyline gerade US-Dollar. Was war sie denn vor 3-6 Monaten?
Also vor 3 Monaten war es die Hurricane-Saison. Das war ein Thema, das haben wir im Markt gespielt. Das hat dann nur einen Rohstoff betroffen. Und die Ursache dieser extrem starken Hurricane-Saison des letzten Jahres war der Wechsel von, da sind wir jetzt sehr speziell schon, das war eine klimatische Bedingung. Und zwar, das war der Wechsel von einem relativ starken El Niño zu einem relativ starken La Niña. Das sind Klimaströme, die sich abwechseln und die das Wetter nachhaltig beeinflussen. Und da gibt es bestimmte Konstellationen, wenn man die vergleicht mit der Vergangenheit, dann kann man feststellen, dass das letzte Jahr, also besonders für das Natgas, ein besonders interessantes Jahr war. Und das Thema davor war eben in der Tat der Wechsel von einerseits El Niño zu La Niña und umgekehrt. Das haben wir zweimal gespielt. Das sind so die Makrothemen. Ein Makrothema, das uns beschäftigt hat im letzten Jahr, waren natürlich die potenziellen Trump-Trades. Ja, also die Tarifpolitik von Donald Trump. Also das sind immer Makrothemen, beziehungsweise immer Themen, die einfach historisch bewiesen in der Vergangenheit schon aufgetaucht sind und wir Vergleichbares machen können. Das ist ja das Schöne übrigens bei Donald Trump, wir hatten ja schon einen Term. Und das Faszinierende ist zum Euro US-Dollar. Ich habe also den Chart, das ist ein Podcast, aber wir haben einen Chart gefunden, dass die Euro-US-Dollar-Entwicklung genau identisch ist mit dem, was sie gemacht hat im Wahljahr 2016 und 2017, im ersten Jahr. Also die Korrelation, die ist fast eins momentan. Und das sind so Dinge, wenn wir die finden, das ist natürlich interessant, weil das wird einen historischen Hintergrund haben. Trump macht ja viele Dinge sehr ähnlich, vergleichsweise zu seinem ersten Term. Und gerade in den Makrowerten wie dem Euro-US-Dollar kann man das wunderbar ablesen.
Habe ich das vorher richtig verstanden? Short wird bei dir eigentlich eher für Gewinnmitnahme bzw. zur Absicherung eingesetzt und jetzt nicht. Du hast eine Storyline, eine negative Storyline und die wird konsequent gespielt oder wird so etwas auch gemacht?
Oh ja, sowas machen wir auch. Ich kann ganz konkret sagen, momentan sind wir wieder auf der Suche nach einem Short-Einstieg im Crude Oil. Also wir sind jetzt bei 68 im WTI Crude Oil wieder, Position wurde geschlossen und wir sind jetzt wieder, also wir schauen uns den Ölmarkt momentan lieber von der Short-Seite an als von der Long-Seite und da werden wir auch sicherlich wieder einen Einstieg finden. Und es gibt auch so Sachen wie zum Beispiel im Kakao, da könnte es technisch auch mal interessant sein, zum Beispiel eine Short-Position zu machen oder auch im Kaffee, wenn es eine technische Reaktion gibt. Aber wie gesagt, wir hüten uns davor, gegen den großen Makro-Case zu handeln. Also du wirst jetzt nicht finden, eine Crude-Oil-Position bei mir im Portfolio mit 15% Short. Das wird es nicht geben, weil da fehlt mir jetzt die Überzeugung heraus. Ja, ich bin negativ für Crude-Oil. Ja, ich glaube, Donald Trump hat den Crude-Oil-Preis lieber bei $60 als bei $80. Ich glaube, das wird dazu führen, dass wir diese kritische Marke von 65-60 einmal antesten werden nach unten in den nächsten Monaten, dass es darunter gehen wird. Und dann wird es auch wieder Zeit sein, Crude Oil zu kaufen. Aber wie gesagt, diese kurzfristigen Bewegungen, die kann man schon gerne mal mitnehmen, wenn man in einem Rohstoff wirklich gut vertreten ist.
Nach der Storyline hast du gesagt, kommen Dinge wie technische und Sentimentsanalyse dazu, plus eine konsequente Verlustbegrenzung. Läuft das im Hintergrund mehr oder weniger alles automatisch ab? Wie viel passiert manuell und wie funktioniert das mit der Produktauswahl? Es gibt ja nicht eine Goldaktie wie eine Apple-Aktie. Du musst da ja auf strukturierte Produkte zurückgreifen. Und ich nehme an, du verwendest nicht ausschließlich den Zertifikate-Finder auf Börse Express.
Nein, das tue ich nicht. Ich habe das im Vorfeld, also wir haben ja immer wieder Projekte gemacht in diesem Bereich, die Jahre davor und wir haben uns den Markt sehr genau angeschaut und deswegen kam es auch zu dieser Kooperation mit Fontobel, weil Fontobel ist einer der größten Anbieter im deutschsprachigen Markt für Rohstoffzertifikate. Und jetzt kann man immer sagen, ein Zertifikat hat natürlich ein gewisses Risiko gegenüber dem Emittenten. Das ist das Kreditrisiko, wenn man so möchte. Aber die Fontobel Bank ist ja ist die größte Schweizer Privatbank. Und dem Bankhaus Fontobel ist es gelungen, eine Produktpalette in diesem strukturierten Markt für Rohstoffe zu kreieren, die so liquide ist, dass es uns ermöglicht, diese Scheine oder diese Mini-Futures-Optionsscheine von Fontobel ins Portfolio hineinzukaufen. Und das ermöglicht uns auch, dadurch, dass die alle in Euro notieren, eine Anpassung der Positionsgröße auf den Euro genau zu machen. Ich erläutere das kurz, das ist anders im Futures-Markt, weil jeder Future, den sie handeln an der Börse heute, da muss man eine unterschiedliche Margin hinterlegen. Mal sind es so und so viel Tausend, mal sind es so und so viel Tausend. Der Palladium-Future ist viel schwerer als der Gold-Future. Und das führt dazu, dass es relativ schwierig ist, eine Positionsgröße zu machen, die immer gleichwertig ist. Und dieses Problem haben wir mit den Produkten von Fontobel gelöst, weil da können wir auf den Euro genau anlegen. Was heißt das? Wir arbeiten mit standardisierten Positionsgrößen, wenn man so möchte. Also unsere kleinste Position sind immer maximal 2,5% des Kapitals. Und diese 2,5% werden investiert und dann, wenn Positionen laufen, wird es größer. Und wenn es nicht läuft, dann wird es kleiner gemacht. Aber wir fangen eigentlich in der Regel immer mit 2,5% an. Und beim Risikomanagement ist es so, dass wir zwei Stop-Losses verwenden. Wir haben ja einerseits den vom Emittenten vorgegebenen Worst-Case-Stop-Loss. Der liegt meistens so um die 40-50% unter dem aktuellen Niveau. Das soll natürlich nicht zum Tragen kommen. Aber kann auch mal passieren, wenn eben Rohstoffe massive Schwankungen haben, wie zum Beispiel jetzt im Orangensaft, dann könnte sowas theoretisch passieren. Das heißt, da haben wir einen Worst-Case-Stop-Loss. Darüber hinaus haben wir einen weiteren Stop-Loss. Das kann einerseits die Positionsgröße sein, also nie mehr als 2,5% verlieren, das geht gar nicht. Und die zweite ist, auch bei den 2,5% wird ein Stop-Loss gesetzt, sodass es maximal 2,5% sind, eher weniger. Also wir sind da sehr strikt. Das wird alles von uns selbst umgesetzt. Wir arbeiten ja mit Fontobel dahingehend zusammen, dass Fontobel eine Software entwickelt hat, die wir verwenden, die auch die Trader, glaube ich, von Fontobel, die Zertifikate-Trader verwenden. Und die Software ermöglicht es uns wirklich, dass jeden Tag, also wir machen jeden Tag um 8:30 diese Positionsbesprechung, gehen das durch und legen dann die weiteren Kriterien für die Positionen fest. So muss man sich das vorstellen. Das funktioniert eigentlich, ich denke, nicht anders, als wenn Sie in einem Fonds arbeiten oder wenn Sie für eine Fondsgesellschaft arbeiten. Es ist im Prinzip das Gleiche.
Ja. Boah, jetzt haben wir so viel Werbung für Fontobel gemacht. Ist bei euch auch ein Premium-Partner ernst? Wann gibt es denn da die nächste Free-Trade-Aktion?
Ach, der war jetzt gar nicht im Kopf. Ich kann nur sagen, Fontobel ist ja seit Jahren ein verlässlich, ein extrem guter Partner. Echt eine tolle Zusammenarbeit auch. Gute Produkte und die Transaktionen sind generell sehr günstig mit 1,95 pro Transaktion und ja, ich glaube 2 Monate sind wir im Jahr, wo wir dann überhaupt ein Free Trade haben, aber die Transaktion ist generell sehr günstig und ja.
Na gut, genug Fremdwerbung. Kommen wir zu den Storylines zurück. Carsten, von dir habe ich auch schon das Wort Superzyklus gelesen. Was ist denn für dich derzeit die große, alles überstrahlende Story des Marktes?
Das Sondervermögen. Also ich habe es kurz erwähnt, das ist, ich glaube, dass wir einen Paradigmen-Change sehen werden diese Woche, wenn das durchgeht durch den Bundesrat. Und also wir reden hier über ein zusätzliches Paket, das allein Deutschland schnürt, das auf den Markt kommt von 1.500 Milliarden Euro. Je nachdem, wie viel die Union noch beisteuert, wir reden über ein Paket von 1.500 Milliarden Euro, das aus Richtung Deutschland kommen wird. Und ich habe es erwähnt, also 1.500 Milliarden Euro, die zusätzlich auf den Markt kommen, da muss man Anleger finden, die Interesse haben, diese Anleihen zu kaufen. Auch mit dem Hintergrund, wofür das Geld ist. Also momentan ist eine unglaubliche Euphorie im Markt über dieses Sondervermögen, natürlich, weil die Börse davon massiv profitieren wird, besonders einzelne Unternehmen. Und ich glaube, dass, also wenn das jetzt am Freitag beschlossen wird im Bundesrat, dass das ein Gamechanger sein wird. Und dass damit das allumfassende Thema dieses Jahr wahrscheinlich der Euro-US-Dollar bleibt und Europa. Und davon profitieren wird. Also sowohl die Aktienkurse wie auch die Rohstoffnachfrage, weil wir Aufrüstung ist immer etwas, was wirklich Geld kosten. Aufrüsten tut man nur dann, wenn geopolitische Risiken da sind. Also wir haben eigentlich, der Tisch ist gedeckt, meines Erachtens, für eine Rohstoffhosse. Aufgrund der geopolitischen Rahmenbedingungen.
Ist das Thema ESG für dich noch eines im Rohstoffbereich? War es das zumindest vor einiger Zeit? Ist das noch ein Treiber oder ist das jetzt etwas, das aus dem Markt draußen ist und halt überstrahlt wird?
Ja, die grüne Wende wird zurückkommen, weil an sich ist das ja ganz interessant, dass die Grünen jetzt in Deutschland ja eigentlich fast mehr Geld bekommen haben, als sie vorher bekommen hätten. Also der Klimatransformationsfonds, der soll ja auch aufgestockt werden wieder auf die 100 Milliarden. Und ich bin mir sicher, dass Deutschland versuchen wird, aufgrund des Weges, den sie die letzten Monate und Jahre gegangen sind, dass sie versuchen werden, also zumindest unbeschadet oder annähernd unbeschadet aus dieser grünen Wende herauszukommen. Die haben ja sich jetzt nicht mit wirtschaftlicher Prosperität überschüttet, die Bundesdeutschen in den letzten 10 Jahren. Und ich glaube, dass der Markt durch diese Allokation des Sondervermögens in der Tat diese Hoffnung hat, dass Deutschland diesen Change nochmal schafft. Und das wird eine extrem gute, also für mich wird das eine wirklich positive Bewegung für die Wirtschaft an sich zunächst einmal, weil die Stimmung umschlägt, es wird positiver, es kommt Geld in die Wirtschaft, es kommt Geld in den Zyklus. Aber die Konsequenz daraus wird sein, dass der Staat dem Anleger mehr zahlen muss, der diese Bundesanleihen oder diese Euroanleihen kaufen wird. Und damit werden die Zinsen nach oben gehen. Und ich glaube auch, dass der Zinssenkungszyklus der EZB, der ist beendet. Das war vor einer Woche war die Sitzung nicht. Das war die letzte Zinssenkung. Ich glaube nicht, dass da noch eine kommt. Und ich glaube, es wird anders sein in den USA. Ich glaube, die USA ist aufgrund ihrer wirtschaftlichen Situation auch aufgrund des Druckes von Donald Trump eher dazu geneigt, die Zinsen zu senken. Und da geht meines Erachtens auch alles in die Richtung. Ich habe mir jetzt mal die Fed Fund Futures angeschaut am Wochenende. Also wir haben jetzt die erste realistische Zinssenkungswahrscheinlichkeit über 50% haben wir für den kommenden Juni. Ich glaube, der Markt spricht immer noch über September. Aber ich habe am Wochenende gesehen, also das Sentiment in den USA Richtung Zinssenkungen, das shiftet. Also das wird positiver. Und ich glaube, dass wir dann eine Zinsdivergenz bekommen, dahingehend, dass Europa nach oben geht und die USA nach unten geht. Und das wird den Effekt nochmal verstärken, zusätzlich zu diesen 1.500 Milliarden, die auf den Markt kommen.
Kommen wir noch einmal in die Praxis hinein. Wie sieht es denn mit dem Preis für mein Frühstück aus, mein künftiges? Kaffee, Kakao, Orangensaft und Zucker. Du hast vorher erwähnt, starke Preissteigerungen hinter uns. Wie sieht es künftig aus, deiner Meinung nach? Und allgemein, sind Agrarrohstoffe aufgrund des Wettereinflusses eigentlich besonders schwer zu traden, also zu prognostizieren? Und du hast schon einmal Diskussion erwähnt, über den ethischen Aspekt mit Nahrungsmitteln zu spekulieren. Ist das etwas, das in letzter Zeit wahrscheinlich eher weniger geworden ist und vor ein paar Jahren mehr war, oder?
Ich fange ganz kurz mit der ersten Frage an. Da plaudere ich nochmal kurz aus dem Nähkästchen. Du hast die Preissteigerungen angesprochen. Wie schaut es mit deinem Frühstück aus? Meine Frau hat ein Hotel. Meine Frau hat hier, glaube ich, 33 Zimmer. Ist ein Adults Only und ich will jetzt keine Werbung dafür machen, wir sperren eh zu am 31. Aber was ich sagen will, ist, in den letzten 5 Jahren die Preissteigerungen, die ein Hotel auf sich nehmen musste aufgrund der steigenden Energiepreise, aufgrund der steigenden Lebensmittelpreise, aufgrund der steigenden Infrastrukturpreise, aufgrund der steigenden CO2-Bepreisung. Also ich kann dir sagen, dass die Ausgabenseite eines Hotels, eines kleinen Hotels in Österreich vor 5 Jahren deutlich besser ausgesehen hat, als sie heute aussieht. Und die Tendenz ist klar, es wird weiter schlimm. Ja, jetzt lebt die österreichische Wirtschaft lebt ja von Klein- und Mittelunternehmen, nicht? Also wir sind so eine Stütze, vermeintlich kleine Stütze der österreichischen Wirtschaft, denen es nicht gut geht, weil wir diese Preissteigerung, und jetzt kommt das Interessante, nicht weitergeben können, weil der Kunde nicht bereit ist, es zu bezahlen. So. Und damit hast du keine Chance. Und damit bin ich bei den Agrarrohstoffen. Du hast es angesprochen, diese Preissteigerungen, die wir jetzt zum Beispiel im Kakao sehen, betrifft ja besonders die Schweizer Kollegen wie Sprüngli und Kolbaut. Da kann man es ganz schön sehen, dass Sprüngli als Schokoladenproduzent relativ flätzig entwickelt, aber Kolbaut nur nach unten geht. Also Kolbaut hat dasselbe Problem wie unser Hotel. Es kann die Preissteigerungen nicht weitergeben. Sprüngli ist vielleicht eine Hotelkette wie Hilton. Ja, die haben so viel Kundschaft, bei denen wirkt sich das noch nicht so extrem aus. Also ich glaube, dass die Voraussetzungen für Kleinunternehmer und Mittelunternehmer einfach schlechter werden aufgrund dieser Preissteigerungen. So, bei den Agrarrohstoffen, besonders jetzt eben Kaffee, glaube ich, dass diese Preissteigerungen versucht werden weiterzugeben an die Endkonsumenten. Und der wird das auch peu à peu akzeptieren. Das Phänomen ist, dass der Aufschrei ja immer in der Gesellschaft groß ist und 6 Monate später beruhigt sich es dann etwas. Ethische Probleme, also um dann noch zu Weizen, Korn und Sojabohnen zu kommen, bei diesen Rohstoffen ist es natürlich auch so, die sind ähnlich wie Gold auch eine Inflationsprotection, ne? Weil wenn die Inflation nach oben geht, dann gehen auch die Foodpreise, also die Essenspreise wieder nach oben. Momentan ist der Grainsmarkt, besonders in den Sojabohnen, im Wheat und im Korn, nicht einfach zu handeln, weil besonders die Sojabohnen um das Level von 1.000 Cent handeln und eigentlich dort nicht wegkommen. Saisonal müssten diese Produkte eigentlich nach oben gehen bis Mitte Juni, aber momentan sieht man, dass der Buzz, also die News, die wir hören von anderen Tradern, der ist relativ hoch immer im Korn und in den Sojabohnen, aber es fehlt noch so der ausschlaggebende Move, um das auszulösen. Und das hängt damit zusammen, dass eben die Trump-Tarife immer wie so ein Damoklesschwert über diesen Märkten hängen. Aber auch da wird sicherlich in den nächsten 6 Wochen Gewissheit geben. Also ich beobachte Sojabohnen von der Long-Seite momentan genau und das gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut, was da passiert.
Was ist denn eigentlich die Logik dahinter, dass Agrarrohstoffe so etwas wie ein Inflationshedge sind? Bei Gold lass ich es mal von der Historie oder von der Story ja noch einreden, aber was ist da bei Agrarrohstoffen?
Ja, du kaufst praktisch den Rohstoff bevor er wirklich steigt. Wenn du Kaffee heute mit 200 Cent gekauft hast und es ist mit 400, dann wirst du die Preissteigerung nicht spüren. Das ist ja das Interessante, du könntest dich ja theoretisch auch als kleiner Unternehmer hedgen. Die Gaspreisthematik war damals sowas. Du kannst natürlich als Unternehmer auch einen Gaspreis-Hedge machen. Aber kommen wir wieder zu den Agrarrohstoffen zurück. Natürlich, wenn die Nachfrage, also wenn die strukturellen Probleme im Markt erhalten bleiben, dann steigt zunächst einmal der Rohstoff. Und wenn der Rohstoff angestiegen ist, dann dauert es mehrere Monate, bis das dann tatsächlich bei den einzelnen Unternehmen ankommt. Warum ist das so? Naja, weil wir haben ja Lagerbestände einerseits weltweit, die erst einmal abgebaut werden müssen. Und erst dann kommt es zu einem wirklich physischen Engpass. Und wenn das passiert, dann kommen die Preissteigerungen auch in den Supermärkten an. Weil dann ist der Markt außer Kontrolle. Und das ist eben im Kaffee momentan so, das ist im Kakao momentan so und das war bis vor kurzem im Orangensaft so. Und das Thema Ethik, um das vielleicht abzuschließen, ich glaube, das muss jeder Händler für sich selber entscheiden. Also ich zum Beispiel mache keine lebenden Tiere. Ich handle keine Lean Hogs, ich handle keine Feeder Cattle. Das mache ich nicht. Ich schaue mir die Märkte an. Ich glaube, der Vorwurf, dass Rohstoffspekulation immer die Preise treibt, das stimmt nicht, weil du hast es ja vorhin erwähnt, wir können ja auch short gehen. Und ich habe da immer ein Beispiel. 2011 Baumwolle ist der Rohstoff. 2011 war der Kurs von Baumwolle so hoch, der war, glaube ich, bei 211 US-Cent. Da hast du weltweit 2011, so viel wurde produziert, dass jeder Mensch, ich glaube, da waren wir bei 7,5 Milliarden oder 8 Milliarden, hätte zwei Paar Blue Jeans bekommen können. So viel Baumwolle hat es gegeben. Und da ist es so ein bereinigendes Phänomen des Rohstoffmarktes. Da haben die Händler gesagt, pass auf, das ist viel zu hoch, da muss es doch ein Substitut geben. Ja, und dann kam die synthetische Faser. Und der Markt ist kollabiert. Also wir sind jetzt heute bei 60 Cent in der Baumwolle. Also das kann auch eine ausgleichende Funktion haben. Oder nicht nur kann, es hat immer eine ausgleichende Funktion, weil Rohstoffmärkte sind die letzten ehrlichen Märkte. Ehrlich in dem Zusammenhang, dass da wenige Notenbanken rumfuscheln, wie es im Aktienmarkt oder in den Währungsmärkten oder in den Bondmärkten der Fall ist. Ja, wie wir es beim Tapering gehabt haben. Sie können sich sicher erinnern, die letzten 10 Jahre waren geprägt von Notenbankkäufen. Und jetzt kann man entgegenhalten, ja, beim Gold wird doch auch gekauft. Ja, aber das ist einer der wenigen Märkte, wo Notenbanken wirklich aktiv eingreifen. Sie werden selten sehen, dass die amerikanische Notenbank Soja kauft. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Und damit sind diese Märkte extrem interessant, weil du kämpfst. Es gibt also ein Sprichwort, don't fight the Fed im Markt. Ja, also bekämpfe nicht die Fed. Und ich glaube, bei den Rohstoffen ist es wirklich so, dass bis auf jetzt Zinsänderungsrisiken ja, und Kapitalflows, die sich verändern, ist es einfacher zu analysieren für mich.
Carsten, zum Schluss eine Frage von mir noch, so ein bisschen noch für mich eigentlich. Man sagt ja, der Aktienmarkt blickt in die Zukunft. Jetzt habe ich von dir ein positives Gold-Szenario, ein langfristiges an sich gesehen. Goldaktien hinken so einer Entwicklung aber eigentlich hinterher. Ist dieser Zukunftsblick der Aktienbörse jetzt doch nicht ideal? Und weil ich dich gerade dran habe, ich lese immer wieder etwas von einem Gold-Silber-Ratio. Ich glaube, bei 60 ungefähr, also dass der Goldpreis ungefähr den Faktor 60 zum Silberpreis haben soll, dann ist es fair. Was hältst du von solchen Regeln?
Ja, also vielleicht wieder zweigeteilt. Zunächst einmal das Schauen in die Zukunft an der Börse. Das ist natürlich so, dass wir alle keine Kristall, also wenn einer eine Kristallkugel hat, wird das wahrscheinlich nicht sagen. Aber die Vermutung ist, das hat keiner. Was wir versuchen, ist mit unserem Konzept einfach die Wahrscheinlichkeiten zu erhöhen, dass wir richtig liegen. Das klingt jetzt mal sehr bland, aber da steckt viel Arbeit drinnen. Und ich glaube schon, dass wenn man fundierte Analysen macht, dass man gewisse Entwicklungen in der Zukunft zumindest erahnen kann oder zumindest eine gewisse Wahrscheinlichkeit für das Eintreten dieses Ereignisses dazu tun kann. Und nichts anderes mache ich. Ich versuche nur, die Wahrscheinlichkeiten so zusammenzubringen, dass sich meine persönlichen Erwartungswerte an der Börse ja erhöhen. Und dann habe ich einen positiven Erwartungswert. Das ist die mathematische Gleichung eigentlich dahinter. Und insofern sind natürlich Aktienkurse ein wunderbares Tool, um in die Zukunft zu schauen. Vor allen Dingen dann, wenn Aktienkurse etwas tun, in eine Richtung etwas extrem tun. So wie es jetzt momentan in den USA der Fall war, wo wir ja festgestellt haben, dass die letzten Wochen der amerikanische Aktienmarkt eine massive Underperformance gegenüber dem europäischen Markt hingelegt hat. Womit hat das zu tun? wir haben es erwähnt, Euro-US-Dollar, das Steigen, die Investitionsvorhaben der Europäer, die saugen natürlich das Kapital ab aus Amerika, unter anderem Amerika, und wollen, dass das in Europa investiert wird. Zudem haben wir das Szenario, dass in den USA eben die Zinsen sinken könnten. Das macht es attraktiv, wieder Geld zu investieren in den USA. Aber ich glaube, und da bin ich noch nicht ganz schlüssig, dass die Politik Donald Trumps teilweise auch negative Auswirkungen für die eigenen Unternehmen hat. Ja. Obwohl er sagt, Make America Great Again. Ein Beispiel ist, ich weiß nicht, ob die Hörer wissen, es gibt ein Department of Government Efficiency, das sogenannte Dodge Department, das von Elon Musk geleitet wird. Und dieses Department hat seit der Inauguration Donald Trumps $600 Milliarden gefunden, die eigentlich unnötig waren, dass die ausgegeben wurden. Man muss sich mal die Summe vorstellen. Und diese 600 Milliarden hat er jetzt der Bevölkerung zurückgegeben. Ich glaube, jeder Steuerzahler bekommt einen Scheck über $5,000. Jetzt klingt das zunächst einmal positiv, weil die $5,000 müssen ja wieder investiert werden. Das ist auch sein Gedanke. Die gehen in die amerikanische Wirtschaft zurück. Was aber passiert ist, wenn man sich die Flugunternehmen anschaut in den USA, die haben massive Kursverluste, die Aktien, weil die massive Umsatzeinbrüche haben, weil Dodge, dieses Efficiency Department, dazu geführt hat, dass amerikanische Unternehmer nicht mehr fliegen. Sie wollen statt Inlandsflügen oder kurzen Auslandsstrecken einfach machen sie die Meetings jetzt wie schon in der Pandemie über Teams, und das hat massive Auswirkungen auf die Airlines in den USA. Also man sieht, dass das nicht nur positiv ist, sondern das kann auch negative Effekte haben. Und deswegen glaube ich, ist das ein Phänomen, wenn diese Underperformance der amerikanischen Aktienmärkte bestehen bleibt, dass das etwas ist, wenn das jetzt nicht im ersten, also Ende erstes Quartal, zweites Quartal wieder sich aufhebt. Ich glaube, dann haben wir eher die Problematik, dass der amerikanische Aktienmarkt offensichtlich für internationale Investoren etwas uninteressanter wird und damit es zu Kapitalabfluss kommt.
Gehen wir zu den Goldaktien im Verhältnis zum Goldkurs, zur Performance vielleicht auch.
Genau. Und da ist es so, also ich bin jemand, der sich gern die Ratios anschaut. Ich habe selber früher auch Spreads, das nennt man Intermarket Spreads. Also wenn Sie zum Beispiel Gold Long gehen und Silber Short gehen oder umgekehrt, dann ist das ein Intermarket Spread. Das sind extrem heiße Eisen, weil wenn diese Spreads, die sehen auf den Charts immer sehr nüchtern und sehr logisch aus, aber die können sehr irrational handeln. Siehe Anstieg des Goldpreises und siehe Anstieg des Silberpreises. Also der Silberpreis hinkt dem Goldpreis hinterher. Es sind einige Correlated Assets, die dem Goldpreis hinterherhinken, nicht nur Silber, sondern auch Goldminenaktien zum Beispiel. Goldminenaktien, die legen immer dem Goldpreis hinterher, aber dass es so extrem ist, einen Goldpreis von 3000 zu haben und die Performance der Goldminers in den USA, Kanada, weltweit, die lässt ja eher noch zu wünschen übrig, die sind zwar angestiegen. Da ist es jetzt für mich insofern interessant, dass ich sage, wenn Gold, also eher in die Richtung würde ich jetzt für mein eigenes Trading argumentieren, wenn Gold bei 3050 ist und ich sage, Gold hat irgendwo so langsam mal das Ende der Fahnenstange erreicht vorläufig, dann würde ich ja mir auch ein Substitut suchen, wenn Goldpreis, wenn er weiter steigen sollte oder wenn er zumindest dort bleibt, wo er ist, dass ich mir Assets ins Portfolio lege, die bis dato diese Performance noch nicht gemacht haben. Das ist der Gedanke dahinter. Und da fällt natürlich dann Silber darunter, weil man sagt, pass auf, und das ist auch nachweislich, wir haben das backgetestet, Silber in der zweiten Phase der Goldhosse, und in die könnten wir jetzt eintreten bei 3000, dann ist Silber immer ein Outperformer gegenüber dem Gold, und das signifikant. Also das würde dafür sprechen, dass in den nächsten Wochen, Monaten diese Ratio in dem Verhältnis sich verändert, dass der Silberpreis teurer wird und der Goldpreis nicht mehr proportional so viel teurer wird. Das ist die erste Möglichkeit. Man kann dann sagen, pass auf, Silber hängt eigentlich hinterher, anstatt dass ich mir auf dem Niveau jetzt noch Gold kaufe, überlege ich mir als Trader, puh, vielleicht kaufe ich mir lieber Silber, weil das Gap muss irgendwann, oder diese Diskrepanz muss kleiner werden. Und das Zweite haben wir dieses Phänomen auch bei den Goldminenaktien. Also die Goldminers, die legen auch immer dem Goldpreis hinterher und die haben auch noch nicht viel gemacht. Jetzt könnte man sagen, ja gut, aber das wird schon einen Grund haben. Ja, das wird auch bestimmt einen Grund haben. Da ist viel wahrscheinlich Sentiment drinnen, viel Emotion drinnen. Da sind viele Spekulanten auch in den Goldminern drinnen, weil das immer so große Kurssprünge macht etc. Aber um das seriös zu beurteilen, als Beispiel, Barrick, die Aktie, hat vor vier, sechs Wochen Zahlen rausgebracht. Die haben einen ungemein hohen Free Cashflow. Und wir haben einen Backtest gemacht und haben festgestellt, dass wenn Minenunternehmen einen hohen Free Cashflow haben, und der Goldpreis hat eine Outperformance, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Minenpreise sich angleichen. Also dass die Goldminer-Aktien auch nach oben gehen. Und ich bin mir, also wir haben die Analyse noch nicht ganz fertig, aber ich bin mir sicher, dass es mehrere Goldminen-Aktien gibt, die einen hohen Cashflow haben. Und das würde ich dann für mein Trading als Alternative sehen. Dann sage ich, pass auf, die hinken hinterher, der Goldpreis steigt immer weiter, die müssen das Gap irgendwann schließen. Die haben einen hohen Free Cashflow, das interessiert die Anleger sowieso. Dann lege ich mir so etwas ins Portfolio, weil ich davon ausgehe, dass dieses Gap zumindest kleiner wird. Habe ich natürlich immer noch das Kursrisiko, aber ich kann es nachvollziehen, dass Anleger bei einem Goldpreis von 3.025 US-Dollar Alternativen suchen nach Assets, die hoch korreliert sind zum Gold und in der Vergangenheit die Bewegung des Goldes noch nicht in der Form gemacht haben, wie sie es sonst tun. Ich kann das nachvollziehen. Aber das kann ein bitterer Trade sein, ja? Weil wenn es so bleibt, ja, dann ist es ein Leidenstrade. Ich persönlich glaube, dass wir diese Gaps schließen werden, wenn auch nicht so wie in der Vergangenheit zu 100%, aber ich glaube, dass es eine realistische Chance der Annäherung gibt. Und damit würde ich zum aktuellen Zeitpunkt sagen, wenn mir Gold zu teuer ist, ja, Silber hat den Move noch nicht in der Form gemacht, das sieht interessant aus, Goldminenaktien wollte ich eh schon immer mal im Portfolio haben, suche ich mir mal eine aus mit einem hohen freien Cashflow, vielleicht die Barrick, vielleicht eine andere, je nachdem, welchen Bezug man zum Markt hat.
Damit möchte ich für heute enden und bedanke mich bei den Studiogästen fürs Hiersein. Ich hoffe, für euch da draußen war Interessantes dabei und freue mich, wenn ihr zur nächsten Folge von Bullen und Bären wieder einschaltet. Verabschiede mich von Ernst Huber von der Schellhammer Capital Bank.
Vielen Dank, Robert, fürs Dabeisein wieder. Danke sehr.
Und verabschiede mich speziell bei unserem Expertengast Carsten Stork, der sich allen als Unterstützung anbietet, die glauben, vielleicht mit zu wenig Rohstoff-Exposure im Depot ausgestattet zu sein. Nennt sich zum Beispiel Strategiezertifikat auf dem PPRM Dynamic Commodity Index und ist bei der Tadat beispielsweise erhältlich. Wer mehr über Carsten erfahren will, gibt einfach Carsten Stork in Google ein und landet gleich auf seiner Börsendienstseite. Und findet auch einen Hinweis auf das Boutique-Hotel des Storks in Hofgastein, Bad Hofgastein. Carsten, möchtest du am Schluss noch etwas Werbung für deine Frau Katharina machen? Ich fange jedenfalls an. Bestes Designhotel Österreichs 2024 laut THA Award. Bestes Boutique-Hotel Salzburg 2024 laut LuxLife Award. Jetzt kannst du fortfahren oder noch eine Lanze für Rohstoffinvestments brechen.
Ah, lieber mit den Rohstoffinvestments, weil das Hotelprojekt ist wirklich, das ist so das Pet Project meiner Frau, die macht das. Ich bin da gar nicht involviert. Insofern, ich freue mich natürlich, dass sie da auch gutes Feedback hat. Aber viel wichtiger, ich bedanke mich herzlichst, dass ich heute die Möglichkeit hatte, mit dir über Rohstoffe zu sprechen. Das ist, wie gesagt, mein absolutes Steckenpferd, meine Leidenschaft. Und ja, ich freue mich, wenn ich das näher bringen kann und gerne jederzeit wieder.